Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, 6. Kapitel von Johannes ist eine erschütternde Erfahrung am Ende. Es geht los mit diesem großen Wunder, mit Hunderten, Tausenden Menschen, die sich versammeln, um ihn zu sehen, ihn zu hören. Und es endet mit einem echten Drama. Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen von da an nicht mehr mit ihm. Irgendwie hat Jesus das versaut an diesem Tag. So viele Leute waren da und die Jünger waren stolz wie Bolle und fanden es großartig und waren begeistert und haben schon ganz Israel und die ganze Welt ihnen zu Füßen liegen gesehen. Und dann das, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen von da an nicht mehr mit ihm. Was war passiert? Jesus hatte geredet. Und ein Teil, ein wichtiger Teil aus dieser Rede war das, was wir im Evangelium gehört haben. Und die nächsten 5 Sätze, die habe ich als Predigtext ausgesucht für heute. Da geht's los mit Vers 47 und da ist schon das ganze Thema auf für diesen Gottesdienst und für diese Predigt. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ewiges Leben. Na, nun verrate ich euch wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn man so älter wird, ja, dann merkt man, man wird nicht bedeutender im Laufe der Zeit, ja. Also irgendwann ist man wieder auf dem absteigenden Ast, ja. Früher konntest du den Kindern klare Richtung geben, sagst du, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das und irgendwann sind die so groß, da bist du froh, wenn du noch eine Information kriegst, was sie gerade so anstellen. Ja? So ist das. So ist das. Man verliert an Bedeutung und unser ganzes Leben ist immer wieder davon geprägt, dass wir um Aufmerksamkeit buhlen. Wir wollen gesehen werden von anderen, wir wollen bemerkt werden, wie kränkend ist das, wenn jemand unseren Namen nicht kennt, obwohl wir den schon so lange kennen. Und wenn man ganz nüchtern drüber nachdenkt, über sein eigenes Leben, dann merkt man, es ist ja doch nur so ein Fingerschnipsen im großen Ganzen. Nur so ein Augenaufschlag in der Ewigkeit. Nur so ein ganz, ganz klitzekleiner Moment der Ewigkeit. Und manchmal ist das so, dass wir Mitleid haben mit Menschen, die so schnell vergessen sind. Und dann denken wir, wenn wir nicht an sie denken, dann denkt gar keiner mehr an sie. An die Tante Ruth, die keine Kinder hatte. Und dann behält man die Kaffeetasse bei sich im Schrank, weil man denkt, naja, wenigstens denke ich dann noch alle paar Jahre einmal an Ruthchen. Und wir haben so eine Sehnsucht danach, gesehen zu werden. Und nicht vergessen zu sein. Und nicht vergessen zu werden, schon heute. Und es ist so kränkend, wenn es anders ist. Und dieser Wunsch nach dem ewigen Leben, nach dem Leben, was nicht endet, was nicht einfach im Nichts verschwindet, der ist schon so uralt. Also die Pharaonen haben sich damals da einwecken lassen in ihren Pyramiden, sind da über Leichen gegangen im Grunde, haben Menschen mit einmauern lassen, die noch gedacht haben, sie würden einen großen Gottesdienst leisten und sind am Ende jämmerlich verhungert. Heute ist das ein bisschen edler. Ja, wer heute das nötige Kleingeld hat wie Elon Musk, habe ich gerade gelesen, der Besitzer von Tesla, der gibt gerade Millionen in die Forschung hinein, um Menschen irgendwann vielleicht einfrieren zu können. Über Jahrhunderte einzufrieren, dann irgendwann wieder aufzutauen. Das kennt man so aus herrlich, lustig, dämlichen Filmen aus den 80er Jahren. Wer den kennt, so The Demolition Man oder so. Herrlich, sowas, das ist so eine Frankenstein-Fantasie von vor 30 Jahren. Ewiges Leben. Manchmal bauen wir Leuten ein Denkmal. Ja, manche haben große Denkmäler auf dieser Welt. Manchmal bauen wir uns auch nur ein Haus. Das ist bei manchen vielleicht auch so eine Art kleines Denkmal, was er sich selber setzt. Aber das mit den Denkmalen ist schwierig. Je länger das her ist, desto kritischer wird man auch gesehen. Einige von den Älteren unter uns, die haben das noch erlebt, wie der Ethe, ja, der Honecker so an jeder Wand hing oder wie Stalin-Büsten überall standen oder noch früher wie Adolf Hitler von allen verehrt wurde und es Hitlerstraßen und Hitlerplätze und alle möglichen Tage gegeben hat. Und dann ist es auf einmal lange her. Und heute gibt es zum Glück in Deutschland keinen Adolf-Hitler-Platz mehr und zum Glück auch keine Stalin-Statue mehr. Und auch bei Goethe ist das nicht anders. Das kann man bedauern. Kann man aber auch einfach hinnehmen. Ja, Goethe, wissen noch die meisten ja, Goethe war ein deutscher Dichter. Jetzt frage ich mal, wer kann denn ein Gedicht auswendig von Goethe? Nur nach den ersten paar. Das finden wir alle ganz wichtig, dass Goethe so ein deutscher Dichter ist. Und dann fragt man, kannst du mal ein Gedicht auswendig? Da hört es nach der vierten, fünften Zeile im Osterspaziergang dann auch schon schnell auf. Was ja nicht schlimm ist, aber es ist ja eine Realität. Selbst so jemand, der so bekannt war wie ein bunter Hund, ist irgendwann nur noch eine Namenshülse. Oder Ludwig der 14. in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Und heute guckt man drauf und sieht, dass dieser Paläste, die er sich hat bauen lassen, tausende armer Menschen das Leben gekostet hat. Und da guckt man auf einmal nicht mehr mit so viel Staunen darauf. Oder Leute, die wirklich mal ganz groß waren, ja? Ermanerich, kennt ihn jemand? Ermanerich, der Gote. Jetzt denken alle, ich wüsste das, habe ich auch nicht, habe ich extra rausgesucht für euch. War ein ganz berühmter gotischer König, ja, ganz berühmt in seiner damaligen Welt, kennt heute kein Mensch mehr. Oder Geobra Brandstätter, kennt den jemand? Geobra Brandstätter? Keiner, wie schade. Habe ich auch erst kürzlich gelernt, ist der Gründer von Playmobil. Das kennt man immer noch, die kleinen Plastipuppen, die haben wir alle zu Hause, ja, oder haben wir tausendfach an die Kinder verschenkt oder so. Aber keiner weiß mehr, wer Geobra Brandstätter gewesen ist. Schade eigentlich, war bestimmt ein toller Mensch. Nebuzaradan, ein großer, berühmter babylonischer Feldherr, Eroberer von Jerusalem und anderen Städten. Ich merke das manchmal, wenn die Ahnenforscher bei uns am Pfarrhaus klingeln und dann in den alten Kirchenbüchern blättern, um rauszukriegen, wo Ur-Ur-Ur-Oma geheiratet hat und wie ihr Mann hieß und wo der herkam. Dann merkt man, okay, die Chance hast du vielleicht noch, dass du in irgend so einem Hefter, den dann irgendeiner deiner Urahnen mal anlegt, wo dein Name dann auf einer Seite so ein Computerausdruck ist mit deinem Geburtsjahr und deinem Sterbejahr. Das bleibt dann. Aber mal ehrlich, was nützt dir ein Wikipedia-Artikel über dich, wenn du tot bist? Wer glaubt, bleibt ewig. Was für ein Glaube ist das, den Jesus hier meint, ein wer glaubt, bleibt ewig. Was ist das für ein Glaube, der mir sagt, ich bin aufgehoben und ich werde nicht aufgehoben? Vers 48, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens, behauptet er von sich. Und das Brot ist hier der Inbegriff an Nahrung. Früher hat man ja immer zu Brot gegessen, morgens, mittags, abends. Die Leute haben mehr Brot gegessen als wir, aber sie haben immer zu das gleiche Brot gegessen. Wir haben ja den großen Luxus, dass wir in Deutschland 360 anerkannte europäische Brotsorten haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir satter geworden sind. Ich bin das Brot des Lebens und wenn Jesus Brot sagt und eben nicht Kuchen oder Obst oder Schokolade oder Gummitiere, dann sagt er, ich bin der, den du jeden Tag brauchst. Täglich Brot bin ich. Und er behauptet, dass bin ich. Und die Leute, die zu Jesus gekommen sind an diesem Tag, die kamen, weil er so zaubern konnte, weil er Brot vermehren konnte. Und dann wollten sie ihn zum König machen, zum Brezelkönig, wie ich immer so gerne sage, ja, zum Brötchenkönig. Das ist doch, den würde ich auch wählen. Bei dem ist alles leicht. Da muss ich mich nicht kümmern, da gehe ich hin und dann vermehrt er mir das Brot und dann werde ich satt und dann habe ich alles, was ich brauche. Toll. Und ein paar Sätze vorher haben wir in dem Motto dieses Gottesdienstes schon gehört, da sagt er, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und ihr alle wisst das längst, es geht hier überhaupt nicht um Brötchen, sondern es geht um einen tiefen Lebenshunger, der in uns drinsteckt. Irgendwann mal satt zu sein, irgendwann mal genug zu haben, irgendwann aufhören zu können zu strampeln. Und dann erzählt ihnen Jesus ein Beispiel über das ewige Leben oder Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann trotzdem gestorben. Kennt ihr die Geschichte vom Manna, also das Volk Israel ist auf dem Weg aus der Sklaverei in Ägypten ins gelobte Land, nach Israel, also ins spätere Israel, in das Land, wo Milch und Honig fließen, heißt es in der Bibel. Und da muss man durch die Wüste, bis man da hinkommt, und die mussten lange durch die Wüste. Und das war ätzend in der Wüste, denn es gab nichts zu trinken und es gab nichts zu essen und Feinde gab es da auch noch. Und die Leute haben rumgemault mit Mose und mit Gott und haben gesagt, Mensch, wären wir doch bei den Fleischtöpfen in Ägypten geblieben. Stattdessen rennst du mit uns hier in diese Freiheit, Mose. So ein Blödsinn. Und dann fällt der Mose auf die Knie, erzählt das Buch Exodus oder das Buch Numeri und ruft um Hilfe bei Gott. Und Gott sagt, ja, ich helfe dir, helfe euch. Und am nächsten Morgen, da liegt um die Zelte ringsrum, liegen so kleine Körner. Die schmecken so ein bisschen süßlich und die halten immer einen Tag, danach vergammeln sie, ist auch schön. Und die kann man jeden Tag einsammeln, da kann man mit backen und da kann man mit kochen, kann man alles Mögliche mitmachen. Und dann sind alle ganz froh und essen dieses Manna und erleben auf diese Weise jeden Tag neu die unmittelbare Gegenwart Gottes. Es ist ihnen ein Zeichen der Nähe Gottes, ein Moment, in dem Himmel und Erde sich berühren. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Und wenn wir Zeit hätten, wir könnten miteinander reden darüber, wer von uns schon was erlebt hat. Und da kämen tolle Geschichten zusammen, bin ich mir sicher. Und wir sollten die Augen aufmachen, um zu sehen und zu merken, wo Gott in unserem Leben seine Spuren hinterlässt. Und dann könnten wir erzählen, ich könnte erzählen von einem schweren Verkehrsunfall, den ich mit 23 hatte. Auf der Autobahn als Beifahrer mit 130 Sachen. 7-mal überschlagen haben wir uns, hat der LKW-Fahrer erzählt, der hinter uns fuhr. Und dann sind wir ausgestiegen und waren beide unverletzt. Was für eine Erfahrung, was für ein Augenblick in meinem Leben. Und ein anderer von euch könnte erzählen vielleicht, wie er mal ganz doll getröstet wurde in einem furchtbaren Moment. Und wie du gespürt hast, dass seine Hand auf deiner Schulter liegt und dir über die Wange streicht und sagt, du bist nicht allein, ich bin doch da. Und jemand anders könnte erzählen von einer Heilung, von einer Krankheit oder von einer Versöhnung oder von einem großen Glück. Bei Trauungen habe ich das ganz oft. Kommen Ehepaare und sind ganz glücklich und ganz beseelt über ihre Hochzeit und über den Traugottesdienst. Und dann werden große Schwüre, ja, wir sind ja, wir haben ja gerne große Worte, dann sprechen wir große Schwüre aus. Für immer will ich Gott dankbar sein für diese Bewahrung, für dieses Wunder, für dieses Glück, für diese Hochzeit. Ich unterstelle mal, es geht euch genau wie mir. Die Ewigkeit dieser Schwüre ist relativ kurz. Wir sind ungeheuer vergesslich und das ändern wir auch nicht. Nicht heute Morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht nächste Woche. Denn nichts, nicht mal das, sagt Jesus, als Himmel und Erde sich berühren, als Gott das Brot vom Himmel gibt, nicht mal das hat gereicht, um Ewigkeit herzustellen. Und nichts, was du geben kannst, nichts, was du erfahren und fühlen kannst und wissen kannst, wird das geben können, dass du ewiges Leben hast. Und wir sind so am Rühren, dass wir ewiges Leben haben, volles Leben, sattes Leben, gutes Leben. Ja, da wünschen wir uns. Und unsere Kinder, die müssen alle geraten und alle Prüfungen müssen bestanden werden und alles muss ganz ordentlich sein bei uns. Und unsere Seelen müssen immer schön heile sein, müssen wir ja auch vorzeigen können. Und dann müssen wir eine gute Ehe führen. Und der Druck steigt. Und die Frage ist, was hält wirklich? Vers 50. Jesus sagt, aber das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt, ist so. Wer davon isst, wird nicht sterben. Es ist die ewige Jagd nach dem Himmelsbrot, die da vorbei sein kann, sagt Jesus. Ich musste an eine Erfahrung denken, wir nehmen uns viel Zeit zum Abendbrotessen zu Hause als Familie so und dann hat man schön gegessen. Ich hoffe, ihr kennt das auch, dass ihr euch ordentlich satt gegessen habt zum Abendbrot, so reichhaltig, und gibt es noch mal ein Eichen und noch ein bisschen Gemüse und so, ist alles wunderbar, man ist richtig satt. Und zwei Stunden später sitzt du irgendwo am Buch oder vor der Glotze und du bist eigentlich satt und pfeifst dir trotzdem eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade rein, oder? Nicht? Geht das nur mir so? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Doch, also einige nicken. Entlasten mich ein bisschen. Ist doch verrückt. Wir sind eigentlich ja satt, aber wir sind es nicht wirklich. Und das ist für mich ein gutes Bild für unser Leben. Wir sind eigentlich satt, könnten eigentlich satt sein, aber wir sind es nicht wirklich. Das bräuchte etwas, etwas Dauerhaftes so. Etwas, das eben nicht von mir abhängt. Vers 51. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er das ewige Leben haben. Weißt du, was du tun kannst für dein ewiges Leben? Weißt du, was du machen kannst, damit du ewiges Leben hast? Nichts. Und das ist alles. Wenn du nicht nichts geben willst, dann wirst du es nicht bekommen. Verstehst du das? Das gibt es nur geschenkt. Er gibt sich selbst. Da ist nichts vorzuzeigen, da ist nichts abzuheften, da hast du keine Versicherungspolice, die du vorzeigen kannst und sagen kannst, hier war ich immer da. Ja, könnte ich auch. Bin Pastor geworden, ja, habe mich in den hauptamtlichen Dienst gestellt. Wow. Habe ich bestimmt ein paar Pluspunkte gesammelt? Nee, gibt's nicht. Und dann kommt der Satz, mit dem Jesus ist einfach versaut an dem Tag. Na, vielleicht versaut das auch nicht. Ich glaube ja nicht, dass er das versaut. Aber das führt dazu, dass seine Zuhörerschaft sich spaltet. Und das führt bis heute auch in Kirchen und in Gemeinden zu Spaltungen. Das, was Jesus jetzt sagt. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, um dieser Welt das Leben zu schenken. Er teilt sein ewiges Leben mit dir. Das ist die einzige Chance, die du hast, ist den Teil von seinem ewigen Leben zu nehmen. Mir fiel der Verbrecher ein, der neben Jesus am Kreuz hängt und der diesen Wunsch hat, den doch jeder von uns hat. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich möchte nicht vergessen werden. Und das ist so ein Wunsch, den kennt doch jeder. Und den hat er. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir bei Gott sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott vergisst seine Kinder nicht. Singen wir manchmal mit den Kindern in der Osterzeit als Kinderlied. Und Jesus sagt, ohne Kreuz gibt es kein ewiges Leben. Da kannst du dich abstrampeln, da kannst du vorzeigen, was du willst, ohne dass er für dich sein Leben lässt, gibt es kein ewiges Leben für dich. Er sagt, wenn ich nicht für dich sterbe, kannst du nicht ewig leben. Und das spaltet. Das Heft meines Lebens einfach aus der Hand genommen zu kriegen, zu sagen, das Einzige, was du kannst, ist dich beschenken lassen. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen von da an nicht mehr mit ihm. Billiger kriegst du es nicht, das ewige Leben, als dass er alles für dich bezahlt. Und wisst ihr, manchmal, auch in unserem Leben, ist das, was man nicht bezahlen kann, viel teurer. Vergebung zum Beispiel von einem anderen. Da kannst du geben, was du willst. Wenn er sie dir nicht schenkt, wirst du sie nie bekommen. Manches in unserem Leben ist teurer als das, was man bezahlen kann. Zeit, Liebe, Achtung, auch Selbstachtung. Und dann gucke ich mir die Truppe an, die da bei Jesus geblieben ist. Sind ja viele weggegangen. Sind doch zum Glück viele geblieben, aber Dann gucke ich mir die an und dann stelle ich mir die vor, wer da so mitläuft, ja? Er vorneweg, Jesus, und wer ihm da so nachfolgt. Und da sehe ich es. Zachäus, der Oberzöllner von Jericho, ein echtes Betrügerschwein, der sein Leben wandelt, als Jesus zu ihm kommt und ihn vom Baum pflückt und sagt, komm mal mit, Zachäus, ich will mal bei dir Besuch zu Besuch sein. Und dann läuft da Maria aus Magdala, die, wenn Johannes recht hat, eine Prostituierte gewesen ist, mit ihrem Leben jahrelang überhaupt nicht klargekommen ist. Und dann ist da Paulus, der läuft da mit, ein ehemaliger Christenverfolger, der musste erst ein alter Mann werden, ehe er es begriffen hat, worum es wirklich geht. Und dann ist da Petrus, ja, so ein christliches Großmaul, so eine Fresse. Herr, und wenn alle anderen von dir abfallen, ich stehe zu dir. Und dann ist er der Erste, der den Schwanz einzieht und abzwischt und sagt, ich kenne den nicht. Und dann ist da Simon, der Zelot, so ein Gewalttäter, so ein Freiheitskämpfer. So eine ganze schöne Gurkentruppe, die da hinter ihm hinterherlatscht. Da bin ich doch in guter Gesellschaft. Und du auch, wenn du willst. Vertrau ihm nur. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.